Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Erneut ist im Iran eine Frau verurteilt worden, weil sie kein Kopftuch getragen hat. Die Sittenpolizei verschärft wieder ihre Repressionen. Gleich werden wir darüber sprechen. Dann besuchen wir den Bodensee Bregenz, die dortigen Festspiele. Allerdings nicht die Seebühne besuchen wir, sondern das Festspielhaus. Dort hatte nämlich eine frühe Oper von Giuseppe Verdi Premiere, Hernani. Inszeniert hat Lotte de Beer und sie hat angekündigt, theatral ziemlich zur Sache zu gehen.
Das Blutvergießen, das nehmen wir ganz, ganz ernst. Wir haben eine unglaubliche Menge von Fake-Blut, das überall hin spritzt und die weiße Wände völlig verändern in blutige Palasten.
Also auch das ein Thema, Hernani in Bregenz. Und wir sprechen über einen quietschbunten Plastikpuppenfilm mit viel Ironie aus Hollywood. Barbie im hyperaktiven Netz wird der Film schon jetzt ohne Ende gehypt.
Ich könnte doch bei dir übernachten.
Wieso?
Weil wir zusammen sind.
Was machen wir dann?
Barbie also auch in dieser Fazitstunde. Empörung, Zorn und Wut. Seit dem Tod der 22-jährigen Kurdin Mahsa Amini im vergangenen September gibt es im Iran massive Proteste gegen das Regime. Wir haben oft darüber berichtet und auch immer die Frage gestellt, ob es so etwas wie einen sozialen Kipppunkt vielleicht gibt und die Proteste so massiv werden, dass das Regime stürzt. Doch das ist bislang nicht eingetreten. Und jetzt beginnen die Repressionen erneut. Ein Gericht im Iran hat eine prominente Schauspielerin zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, weil sie in der Öffentlichkeit kein Kopftuch, sondern einen Hut getragen hat. Diese Meldung ist für uns der Anlass, erneut in den Iran zu schauen. Das möchte ich jetzt tun im Gespräch mit Gilda Sahebi. Sie ist Journalistin und Autorin und hat das Buch über den Iran geschrieben, Unser Schwert ist Liebe, die feministische Revolution. Und sie ist jetzt zugeschaltet, Frau Sahebi. Guten Abend.
Guten Abend.
Die Sittenpolizei beginnt also wieder ihre berüchtigten Kontrollen. Wie verändert sich jetzt die Situation der Frauen im Iran?
Es ist noch ein bisschen zu früh, das zu sagen tatsächlich. Also was sich meines Erachtens nach abzeichnet, nachdem ich jetzt mit einigen Leuten, mit Frauen im Iran gesprochen habe in den letzten Tagen und auch in den sozialen Medien ein bisschen nachgeschaut habe, ist, dass die sich davon nicht beeindrucken lassen. Also dass eher die Widerspenstigkeit, sage ich mal, wächst. Eine Freundin meinte gestern zu mir, dass sie und ihre Freundin sich fast wünschen, dass die Sittenpolizei sie anhält, damit sie beschimpfen können. Also das ist jetzt das Kurzfristige. Was es jetzt langfristig heißt, weiß man nicht. Und tatsächlich ist es auch so, dass die gar nicht jetzt überall auf den Straßen zu sehen ist. Also es kann auch sein, dass das Regime sich jetzt gar nicht richtig traut, das wirklich durchzuziehen.
Kann man also sagen, die Frauen sind mutiger geworden in diesem langen Prozess, der ja jetzt schon Monate dauert?
Das würde ich tatsächlich sagen, ja. Also Karin Senz, die Korrespondentin der ARD, ist ja gerade im Iran und sie hat es auch berichtet, dass wirklich überall im Land Frauen ohne Kopftuch, mit Kleidung, wie sie nie erlaubt wäre eigentlich im Iran, durch die Straßen gehen. Und inzwischen sind es einfach so viele, dass sie sich auch gemeinsam sicher fühlen. Also dass sie auch wissen, die können gar nicht irgendwie 60% der Frauen, sage ich jetzt mal, einfach von den Straßen zerren. Und es gibt ihnen einfach auch Sicherheit.
Und wie schätzen Sie jetzt das aktuelle Urteil ein? Das war ja Anlass für unser Gespräch.
Ich wollte dazu noch sagen, dass sie tatsächlich nicht nur eine Bewährungsstrafe und ein Ausreiseverbot bekommen hat, sondern sie muss auch 2 Jahre lang jede Woche zur Psychotherapie gehen, um quasi zu lernen, wie man gehorcht als Frau, nehme ich mal an. Also ich finde, dass solche Urteile gerade wirklich sehr stark auch zeigen, dass das Regime Angst hat, dieses Thema anzugehen. Also tatsächlich, ich meine, vor einem Jahr sind Frauen noch inhaftiert worden, misshandelt worden, getötet worden, am Beispiel von Gina Mahsa Amini, dafür, dass sie das Kopftuch nicht richtig getragen haben. Und inzwischen sehen wir ganz, ganz andere Formen des Protests. Und diese Schauspielerin hat es eben auch gemacht. Und das Regime versucht überall alles zu tun, was nur kann, um diese Frauen wieder unter das Kopftuch zu zwingen. Und sowas Lächerliches wie eine Psychotherapie zum Beispiel. Und es gelingt ihnen einfach nicht. Und deswegen versuchen sie einfach, Exempel zu statuieren. Da war zum Beispiel auch eine Frau, die dazu verurteilt wurde, 1 Monat lang Leichen zu waschen als Strafe. Also sie versuchen sozusagen so Exempel zu statuieren, was passieren kann. Aber in der Masse können sie sowas nicht durchsetzen.
Ich hatte den Begriff sozialer Kipppunkt erwähnt. Können Sie sich vorstellen, dass es so einen Kipppunkt geben wird, wo einfach sozusagen der Druck der Straße, der Menschen, der Frauen so groß wird, dass es kippt?
Ich weiß nicht, ob es ein Kipppunkt wäre oder Schritte sozusagen, die nach oben gehen, bis sozusagen das Regime so unter Druck ist, dass es langsam, glaube ich, aber auch nur von innen zerfällt. Ich stelle mir das mal so ein bisschen vor wie so eine Zwiebel mit verschiedenen Schichten. Und das sind die verschiedenen Machtschichten und Loyalitätsstrukturen sozusagen. Und die müssen ineinander zerbröseln. Und das passiert, glaube ich, auch nur über einen langen Zeitraum. Das heißt, man sieht eben jetzt schon, dass in diesem Jahr sehr viel passiert ist, also gerade sozial, wie Sie es auch meinen, in der Gesellschaft. Und ich glaube, dass das weitergehen wird. Und wie lange es dauert und auf welchem Wege dann sozusagen das Regime auch wirklich zerfällt, das kann man aber, glaube ich, nicht sagen.
Ich möchte noch ein weiteres sehr, sehr unerfreuliches Thema ansprechen, Frau Sahebi. Es gab ja diese unfassbar schrecklichen Vergiftungen an Mädchenschulen und da sollte es ja eigentlich unabhängige Untersuchungen geben. Ist da irgendwas in der Zwischenzeit bekannt geworden? Irgendwelche Ergebnisse vielleicht?
Also im Iran gibt es keine unabhängigen Untersuchungen, weil von was unabhängig? Alle Strukturen sind abhängig, sind der Staat quasi, sind das Regime. Deswegen war das damals schon eine sehr lustige fast Ankündigung, dass irgendwas untersucht werden soll. Es wurden damals ja auch tatsächlich Menschen festgenommen, genehmerweise. Was die jetzt damit zu tun hatten, weiß man nicht. Das ist tatsächlich ziemlich untergegangen. Ich weiß, dass es Versuche gab von AktivistInnengruppen, dass sie Kleiderproben ins Ausland bringen und die untersuchen. Aber auch da weiß ich nicht, was rausgekommen ist, beziehungsweise ich glaube, es gab keine klaren Ergebnisse. Deswegen ist da noch sehr, sehr viel im Dunkeln und ich fürchte, es wird auch im Dunkeln bleiben, weil eben es keine Untersuchung geben kann.
Wir, Frau Sahebi, sprechen hier in Fazit jetzt über den Iran. Tatsache allerdings ist ja, dass die internationale Öffentlichkeit inzwischen auch wieder auf andere Themen eingeschwenkt ist, andere Regionen beobachtet. Das spüren selbstverständlich auch die Menschen im Iran. Gibt es da eine vielleicht sowas wie eine Wut über die nachlassende Aufmerksamkeit oder vielleicht auch eine Spur Resignation? Aber so wie Sie es geschildert haben, ist von Resignation eigentlich nichts zu entdecken.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist so ein bisschen in Phasen. Ich glaube, die Wut war groß, so Anfang, Mitte des Jahres, wo ganz klar wurde für die Menschen im Iran, dass die westlichen Regierungen, die EU, die USA, auch wirklich sozusagen Business as usual machen und mit dem Regime verhandeln, sich treffen. Also die EU-Repräsentanten haben sich mit Iran, mit dem Regime getroffen und so weiter. Ich glaube, da habe ich gespürt, da war sehr viel Wut da. Inzwischen, glaube ich, ist auch sehr viel Erkenntnis da, dass sie es nur alleine machen können und dass sie sich überhaupt nicht auf das Ausland verlassen, weil dort der Wille, die Iran-Politik zu ändern und dieses Regime wirklich zu sanktionieren und in gewissem Maße auch zu isolieren, nicht da ist. Und da spüre ich gerade wir machen das alleine, wir können uns auf euch nicht verlassen.
Die iranische Sittenpolizei geht erneut gegen Frauen vor, kontrolliert das Tragen von Kopftüchern und sanktioniert auch die Verstöße dagegen. Gilda Sahebi war das, Journalistin und Autorin. Ich danke Ihnen, Frau Sahebi. Guten Abend.
Guten Abend, vielen Dank.
Rache, das ist die entscheidende Kraft in Giuseppe Verdis früher Oper Ernani. Drei Männer und eine Frau, Liebe, Intrigen, gnadenlose Stimmungsmache. Eine ziemlich düstere Geschichte, die der junge Verdi nach einem Theaterstück von Victor Hugo komponiert hat. Premiere war am Abend im Festspielhaus in Bregenz. Die Niederländerin Lotte de Beer hat das Stück inszeniert. Sie ist die Direktorin der Wiener Volksoper und hat sehr anschaulich den Reiz dieser Oper beschrieben.
Die Musik gemischt mit das Libretto bewegt sich immer genau in der Mittelpunkt zwischen Komik und Tragik. Ich finde, man muss das Tragische komisch spielen und das Komische tragisch und so ist das Leben auch. Und Verdi versteht das. Verdi bringt Leute in eine unglaublich schwierige Situation. Was du willst, meine Braut entführen, ich werde mich umbringen, ich will nicht mit dir, ich will mit ihm. Und dann stoppt er eigentlich die Aktion und macht nur und man genießt es so unglaublich.
Man genießt es so unglaublich, diese Musik von Giuseppe Verdi, sagt die Regisseurin Lotte de Beer. Franziska Stürz hat für Fazit die Premiere in Bregenz besucht. Sie ist jetzt zugeschaltet. Sie steht direkt am See neben der Seebühne. Frau Stürz, schönen guten Abend.
Guten Abend aus Bregenz.
Ernani von 1844 ist eine eher selten gespielte Oper von Verdi. Die Geschichte führt zurück ins frühe 16. Jahrhundert. Ein wilder Plot. Können Sie in wenigen Sätzen skizzieren, worum es geht?
Es geht um eine Frau, die von mehreren Männern besessen werden möchte. Nur einer liebt sie wirklich. Das ist Ernani. Der ist ein abtrünniger Spanier, heißblütig. und legt sich mit dem König, dann späteren Kaiser Carlo, wegen dieser Frau an, aber auch mit einem alten Don de Silva. Und dem verpfändet er sogar sein Leben, blöderweise. Und dann geht es die ganze Zeit immer um Rache, Blutschwüre, Ehre, Liebe und dann ganz viel Tod.
Mhm. Das Stück Pendele zwischen Komik und Tragik haben wir eben gerade von Lotte de Bär gehört. Wie bekommt sie das denn szenisch hin? Welche Ideen hat sie denn dazu entwickelt?
Also am besten kann man das beschreiben mit, für Filmkenner, mit so einer Mischung aus Kill Bill oder eben ja, ähnlichen bluttriefenden Tarantino-Movies und Monty Python, unter anderem Ritter der Kokosnuss. Also es ist eine Kombi von diesen beiden. Ich finde beides auf seine Art auch unterhaltsam und spannend, aber die Mischung davon ist wirklich schwierig und das dann noch zu Verdis Musik. Das, was sie da auch vorhin beschrieben hat mit den Umtatata, wird dann eben doch sehr grotesk. Also das Ganze kann man fast nicht richtig ernst nehmen,
genau,
was daraus geworden ist.
Genau, danach wollte ich fragen. Also unterhaltsam ja, aber nimmt sie das, unterschätzt sie das Stück einfach?
Ja, muss ich sagen. Also sie schätzt es eben so ein, dass es diesen Unterhaltungswert haben soll. Und damit wird es leider etwas lächerlich. Also die ganze Tragik wird dann eben so lächerlich, dass man mit diesen Figuren nicht mehr mitfühlen kann. Sie werden auch Cometa dell'arte mäßig gezeigt. Es ist eine sehr stark schwarz-weiß gehaltene Bühne mit so auch wirklich in den Kostümen Anlehnungen an die Cometa dell'arte. Und das sind auch nur Holzschwerter, die da gezückt werden. Und es wird unheimlich viel Blut verspritzt von einer Stunt-Factory-Gruppe, einer Stuntman-Gruppe, die sich da überschlagen und andere erschlagen. Aber es hat dann irgendwie so nicht wirklich diese schockende Wirkung, sondern immer nur eher einen Lacher als Effekt. Und das finde ich dann über das ganze Stück hinweg doch sehr schwierig.
Also für Sie, Frau Stürz, szenisch eine Enttäuschung. Lassen Sie uns über die Musik sprechen. Enrico Mazzola, der Italiener, hat dirigiert. Hat er da so richtig Schwung reingebracht, Leidenschaft, Drive?
Ja, unbedingt. Also tatsächlich ganz, ganz viel. Also straffe Tempi, auch der Chor, der ganz, ganz wichtig ist, sind viele riesige Chorszenen. Am Anfang eben der Männerchor, es sind ja eigentlich auch wirklich nur Männer, die da agieren. Frauen kommen nur sehr, sehr wenig vor und haben auch sehr wenig zu sagen. Das ist auch meiner Meinung nach ein Problem in diesem Stück. Ich würde es tatsächlich auch wirklich nicht unbedingt als wichtiges Werk einordnen, weil diese Handlung wirklich so abstrus ist. Man konnte das Libretto auf Deutsch mitlesen. Das tut richtig weh zwischendrin. Aber egal, also der Chor und auch wirklich das Orchester haben da wunderbar fein musiziert mit viel Elan, diese ganzen patriotischen Chöre und diese ganze Ehre und für den König sterben und so weiter. Das haben auch die männlichen Protagonisten wunderbar im Gesang zum Ausdruck gebracht. Interessant, eben Franco Vassallo als Don Carlo, als eben dieser König, der dann zum Kaiser wird, der so richtig eine skurrile Figur mit seiner Pappkrone darstellt und das auch ausspielen darf. Also eher Kasperle. Aber das hat er auch wirklich sehr, sehr gut gemacht und hat auch toll gesungen. Und Goran Juric, eben dieser Don Rui Gomez de Silva, auch eine schwierige Figur. Hier kommt er eben mit so einer Gehhilfe herein. Es ist ein alter Mann, der diese junge Elvira begehrt. Aha. Und er ist eben so alt, dass er eine Gehhilfe braucht und in so einem mittelalterlichen grauen Gewand mit Käppchen rumläuft. Also da noch die Würde zu bewahren, auch als Sänger, ist nicht einfach, aber das haben die stimmlich und in Zusammenarbeit mit Enrico Mazzola toll gemacht.
Und dann natürlich die Titelpartie. Saimir Pirgu, der Tenor, der albanische Star, Superstar eigentlich.
Ja, wirklich, der war wirklich herausragend. Das können wir auch in einem kurzen Ausschnitt einer seiner Arien sicherlich hören. Da ist ein toller Kern in der Stimme, eine tolle Darstellungsfähigkeit. Es tut einem fast ein bisschen leid, dass dieser Held von Anfang an eigentlich zum Scheitern verurteilt ist.
Ihr Fazit, Frau Stürz, kann man das so sagen? Szenisch war das ja eher mau oder vielleicht sogar ja, ein bisschen lächerlich, aber musikalisch wirklich ganz beeindruckend?
Ungefähr so würde ich sagen. Ich würde sogar sagen, Oper kann totaler Quatsch sein, aber immer mit schöner Musik.
Klare Worte, klare Einschätzung. Lotte de Beer inszeniert bei den Bregenzer Festspielen Verdis frühe Oper Hernani. Enrique Mazzola hat dirigiert und für Fazit die Premiere im Festspielhaus rezensiert hat Franziska Stürz. Frau Stürz, vielen Dank und ein Gruß nach Bregenz.
Sehr gerne.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Ein Zitat. Als ebenso wortgewaltiger wie aggressiver Autor war der angeblich jüdische Publizist Fabian Wolf an vielen Debatten in der jüdischen Gemeinschaft beteiligt. Nun stellt sich heraus, seine Jüdischkeit war komplett ausgedacht. Mit diesen Worten beginnt heute ein Artikel in der Jüdischen Allgemein, die Überschrift der Kostümjude. Fabian Wolf, der Publizist, hat auch für Deutschlandfunk Kultur gearbeitet. Das Thema der erfundenen jüdischen Herkunft hat in verschiedenen Varianten schon für Schlagzeilen gesorgt. Die Historikerin und Bloggerin Marie-Sophie Hingst hatte eine jüdische Familiengeschichte erfunden und sich, nachdem der Schwindel 2019 aufgeflogen war, das Leben genommen. Am Nachmittag haben wir hier im Deutschlandfunk Kultur mit Meron Mendel über diesen neuen Fall gesprochen. Er leitet die Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt und er hat auch noch den heftigen Streit zwischen dem Autor Maxim Biller und Max Czollek erwähnt, in dem es ebenfalls um eine fragwürdige jüdische Identität ging. Meron Mendel hat unter anderem also Folgendes gesagt.
Ich bin sehr dafür, dass wir diese binäre Aufteilung in der Debatte, gerade in so eine linke identitätspolitische Debatte zwischen vermeintlich die deutsche Dominanzgesellschaft und die jüdische Minderheit immer als Gegensätze dann stückweise auflösen. Das produziert gerade Differenzen, die nicht unbedingt da sind. Wir hatten vor 2 Jahren die Diskussion, der ganz anders gelagert war, über der jüdische Publizist Max Czollek, der ein Großvater hat, der jüdisch ist und dafür 3 Großeltern, die nicht jüdisch sind. Und ob die Frage, ob er sich als jüdisch darstellen darf oder nicht, ich habe mich ganz klar dafür positioniert, genau wie ich schon vorher gesagt habe. Natürlich kann er jede Attribute nutzen, die er will. Aber dann irgendwie gleich auf die Position zu springen, jetzt klage ich als Jude die Dominanzgesellschaft an. Diese Position finde ich problematisch, weil wir alle stückweise Mehrheitsgesellschaft oder Dominanzgesellschaft und stückweise auch eine Minderheit. Und wenn wir das in der Debatte so zuspitzen und immer beharren auf Sprecherpositionen, damit legitimieren wir unsere Position und delegitimieren Positionen von anderen Menschen, das untergräbt unsere Diskussionskultur. Und vor allem, da bleibt wenig Raum für rationale und gute Argumente. Und es bleibt nur die Frage, wer was sagt und nicht, was man sagt.
Meron Mendel, der Leiter der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt über den Fall Fabian Wolf. Nachhören können Sie das gesamte Gespräch natürlich auf unserer Internetseite deutschlandfunkkultur.de. Und nun weitere Kulturnachrichten von und mit Oliver Thoma.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Schauspieler Christian Quadflieg ist tot. Wie seine Familie heute mitteilte, starb er schon am Sonntag im Alter von 78 Jahren in Hamburg nach langer Krankheit. Quadflieg war im Fernsehen vor allem in den 1970er bis 90er Jahren zu sehen, unter anderem in der ZDF-Serie Der Landarzt.
Zuvor hatte er als Lehrer im Tatort Reifezeugnis für großes Aufsehen gesorgt. Darin spielt er einen Lehrer, der eine Affäre mit einer Schülerin hat, gespielt von Nastassja Kinski. Später knüpfte er mit der Serie Vater wider Willen an die großen Erfolge an. Vor den großen Fernsehjahren hatte er erfolgreich Theater im gesamten deutschsprachigen Raum gespielt. Quadflieg war der Sohn des Schauspielers Will Quadflieg und wurde 1945, kurz vor Kriegsende, in Schweden geboren.
Danny Marquez zum Tod von Christian Quadflieg. Der Verband Deutscher Drehbuchautoren geht nicht davon aus, dass der Streik der Hollywood-Autoren auf Deutschland überspringt. Während die US-Kolleginnen und Kollegen sehr oft in Angestelltenverhältnissen arbeiteten, bekämen die Deutschen häufig nur Werkverträge und könnten gar nicht streiken, sagte Vorstandsmitglied Christian Lex im Deutschlandfunk. Doch auch hierzulande verdienten Drehbuchautoren weniger als vor 10 Jahren. Leck sprach von einem Kulturumbruch durch die Digitalisierung.
Die Sender lassen die Produkte alle länger im Netz. Netflix lässt nicht durchscheinen, wie viel sie die Serie nutzen. Und wir werden überhaupt nicht dafür honoriert. Also das ist beim Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel, die Mediatheken, die sind so lächerlich niedrig bewertet, dass das überhaupt nicht in einer Relation steht zu dem, wie es genutzt wird.
Der Drehbuchautor, Schauspieler und Regisseur Christian Lecks vom Deutschen Drehbuchverband. Nach dem Diebstahl des Goldschatzes aus einem Museum im oberbayerischen Manching hat die Polizei 4 Verdächtige festgenommen. Im Großraum Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern habe es eine Durchsuchung und mehrere Festnahmen gegeben, teilte das Bayerische Landeskriminalamt in München mit. Einzelheiten wollen das LKA und die federführende Staatsanwaltschaft Ingolstadt erst morgen veröffentlichen. Aus Ermittlerkreisen hieß es gebe in dem Fall eine erdrückende Beweislast. Auch ein Teil des Schatzes sei mutmaßlich sichergestellt worden. Ende November waren Täter nachts in das Manchinger Keltenrömermuseum eingebrochen und hatten 483 keltische Goldmünzen aus der Zeit um 100 vor Christus gestohlen. Ihr Handelswert geht nach Expertenansicht in die Millionen.
Und jetzt wollen wir über 2 neue Filme sprechen, die jetzt in den Kinos anlaufen. Den Dokumentarfilm von Volker Köpp über den Schriftsteller Uwe Jonsson werden wir vorstellen und eine knallbunte Produktion aus Hollywood, und zwar die Barbie-Puppen-Produktion. Greta Gerwig hat Regie geführt, die Schauspielerin, Drehbuchautorin und Regisseurin. Sie ist ja eine ganz zentrale Vertreterin des US-Independent-Kinos. Jörg Taschmann, wie muss ich mir denn so einen Barbie-Film vorstellen? Wie funktioniert denn diese künstliche Plastikpuppenwelt, wenn Schauspielerinnen, Schauspieler auf der großen Leinwand plötzlich zu spielen beginnen?
Das fängt schon mal sehr, sehr originell an, nämlich mit einem Prolog, in dem uns erklärt wird, dass ja die ersten Puppen, mit denen Mädchen spielen durften, ja immer nur Babypuppen waren. Also das Einzige, was Mädchen machen konnten, waren diese Babypuppen anziehen, ausziehen, und sie konnten nur Mama spielen. Und dann taucht eben eine langbeinige Barbie auf und die kleinen Mädchen, die sitzen alle im Sand. Das ist eine eindeutige Anspielung an 2001 von Stanley Kubrick, und zertrümmern dann diese alten Puppen, und dann ist Barbie da, und dann geht's auch richtig in die Vollen mit sehr viel rosa, pink. Margot Robbie, die Haupt-Barbie spielt, die heißen nämlich alle Barbie, das ist nämlich ganz lustig. Es gibt mindestens ein Dutzend Barbies und es gibt auch ein Dutzend Kens, aber es gibt dann sozusagen die typischste Barbie, und die wird dann eben von Margot Robbie gespielt, und die hat eben diese bunte Welt, in der immer das Gleiche passiert. Sie tut nur so, als ob sie trinkt. Sie tut nur so, als ob sie isst. Jeden Abend gibt es Mädelsabend. Und wenn Ken, das ist ja ihr Langzeit-Boyfriend, wenn der dann abends darum bittet, ob er vielleicht auch mal die Nacht bleiben darf, dann guckt sie ihn sowas von verstört an und sagt, nein, ich habe doch Mädelsabend. Und er sagt dann, ja, du hast doch jeden Tag Mädelsabend. Also die Kens haben es nicht so ganz leicht in diesem Film. Und das wird dann auch in einer herrlichen Sequenz unterstrichen, nachdem sich die Kens dann auflehnen in diesem Barbie-Land und einen herrlichen Song schmettern. Und da können wir ja mal kurz reinhören.
There is no just Ken.
Doesn't seem to matter what I do. I'm always number 2. No one knows how hard I tried. Oh, oh, I have feelings that I can't explain. Driving me insane.
Ja, das gipfelt dann in einem herrlichen Refrain. Ich bin Ken, eigentlich müsste ich eine 10 sein, also eine 10. In Amerika wird ja immer alles bewertet, natürlich die 10, die 10 ist eben das Beste. Und du kannst nie hinter meinen 10, also 10 ist eben das, wenn du gebräunt bist, hinter meine Bräune sehen. Also Ken beschwert sich hier lautstark mit allen anderen Kens. Und das ist schon sehr, sehr amüsant. Also was Greta Gerwig hier ganz gut gelingt, ist eben, sie nimmt diese Welt ernst, aber sie ironisiert sie eben auch. Aber auf eine liebevolle Art, aber trotzdem so, dass man viel Spaß hat.
Beschreiben Sie es doch noch mal ein bisschen konkreter, Jörg Taschmann. Greta Gerwig, diese Ikone des US-Independent-Kinos. Was macht sie denn aus diesem Stoff in diesem dritten, ihrem dritten Regiefilm?
Na, sie schafft es eben einfach, etwas zu nehmen, was alle kennen. Ne? Mattel hat ja auch mitgemacht. Es gibt dann auch einen Mr. Mattel. Sie erzählt schon so ein bisschen auch eine feminine Geschichte. Also sie erzählt eben von Barbieland, und da herrschen die Frauen. Und plötzlich merkt Barbie Sie singt einmal in einem dieser Songs, plötzlich sagt sie den Namen Tod. Und plötzlich hält der Song an, weil Tod ist natürlich ein absolutes Tabu in Babylon. Sowas gibt's ja nicht. Ist ja irgendwie was Negatives. Und dann landet sie mit Ken in der realen Welt, eben in Los Angeles, was, und dann merkt Ken plötzlich, es gibt ein Patriarchat. Und dann übernehmen erstmal die Männer die Macht und dann gibt es eben diesen großen Kampf zwischen den Frauen in Babyland und den Männern. Aber das ist auf eine sehr ironische Art gemacht. Das ist nicht sarkastisch, das ist nicht bösartig, aber es ist höchst unterhaltsam und das ist wirklich auch ein Film für Erwachsene, muss man ganz klar sagen. In Amerika hat der PG-13, das heißt, da dürfen unter 13-Jährige ohne Eltern gar nicht rein. Kinder würden sich einfach langweilen. Er hat irgendwie keineswegs irgendwas Anstößiges oder so, aber das ist wirklich für mindestens Erwachsene gemacht, dieser Film.
Also die Prognose ist, glaube ich, nicht besonders schwierig. Das wird ein ganz, ganz großer Kinoerfolg des Jahres, vermutlich.
Ich denke schon, dass der sehr einschlagen wird. Was mich jetzt wirklich interessiert, ist, bei welchen Altersgruppen der einschlagen wird. Ich denke schon, der wird mehr von Frauen gesehen als von Männern. Und die große Frage ist, ob da auch sehr viele junge Frauen eben auch reingehen oder ob das eher so ein Film ist, der wirklich auch alle Generationen schafft. Aber es wird ein großer Hit, davon gehe ich aus.
Also Barbie von Greta Gerwig. Volker Koepp, und jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema, Herr Taschmann. Volker Koepp gehört zu den wichtigsten und bedeutendsten Dokumentarfilmregisseuren in Deutschland. Er ist vor allem durch seine Wittstock-Filme und den in Tschernowitz in der heutigen Ukraine angesiedelten Film Herr Zwilling und Frau Zuckermann bekannt. Gehen und Bleiben heißt sein neues Werk. Eine Annäherung ist das an den Schriftsteller Uwe Johnson, der 1984 gestorben ist. Mit welchem Interesse nähert sich denn der Filmemacher dem Schriftsteller?
Nun hat Volker Koepp immer einen großen Hang zu Literatur gehabt. Er war immer auf den Spuren, zum Beispiel in Tschernowitz von Paul Celan. Also es gab immer wieder Schriftsteller, die ihn fasziniert haben. Und er versucht eben auch in dieser sehr lyrischen Art, wie er filmt, er ist ja fast so eine Art reisender Filmer. Das heißt, er nimmt die Kamera mit, er ist fasziniert von Landschaften. Uwe Johnson stammte ja ursprünglich eben aus Pommern, dann ist er in Anklam und Güstrow aufgewachsen und diese Landschaften spielen eine Rolle. Und was er versucht hat zu machen, ist eben an die Orte zurückzukehren, an denen Johnson groß geworden ist und dann Leute zu finden, die in irgendeiner Beziehung zu ihm stehen. Das muss keine direkte Beziehung sein, aber die kennen entweder das Werk von Johnson oder haben in derselben Straße gewohnt. Dann fragt Volker Koepp die auch, was die gemacht haben. Also es ist ein hochinteressanter Film auch über deutsche Geschichte und der ausschlaggebende Punkt war, dass Volker Koepp ein Buch geschenkt bekam, wo es auch um den Untergang der Kap Arkona ging 1945, in der ja tausende KZ-Häftlinge von den Nazis noch in den letzten Tagen der Lübecker Bucht auf diese Schiffe getrieben wurden, wo es ja zu einer wahnsinnigen Katastrophe kam, weil die sind ja von den Briten bombardiert worden. Da gab es eben tausende von Toten, von denen eben bis heute wohl 3000 immer noch in der Ostsee liegen. Und dieses Thema hat ihn fasziniert. Und das hat eben Uwe Johnson in seinem Buch Jahrestage sehr eindrücklich beschrieben. Dann gibt es auch eine sehr schöne Szene, wenn aus dem Buch zitiert wird und wir sehen einfach nur, wie die Kamera übers Meer schwenkt.
Vielleicht noch ganz kurzer Hinweis, wie ist der Film gebaut, Herr Taschmann?
Er ist wie so eine Collage gebaut. Also da gibt es Interviews eben mit Weggefährten, die ihn noch aus der Kindheit kennen. Es sind Promis dabei, wie Hans-Jürgen Süberberg, Peter Kurt, der sehr bekannte Schauspieler, der eben auch aus dieser Region stammt, Mecklenburger ist, liest dann so plötzlich aus dem Werk. Und es ist auch ein langer Film, 3 Stunden, aber man muss, wie gesagt, Johnson nicht kennen, um das irgendwie interessant zu finden, weil es geht eben auch sehr viel um Geschichte. Es geht auch um den aktuellen Ukraine-Krieg, weil sich Johnson auch immer wieder mit Krieg beschäftigt hat.
2 neue Filme jetzt in den Kinos, vorgestellt von Jörg Taschmann. Dankeschön.
Fazit.
Doch man sieht nur die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht.
Im Maschinenraum des Kulturbetriebs.
Viel Resonanz gab es an Ostern zu unserer Serie Aus dem Maschinenraum des Kulturbetriebes. In diesen Tagen setzen wir hier in Fazit diese Serie fort. Gestern hatten wir ein Gespräch mit einer Restauratorin. Heute nun spreche ich mit einer Theaterfrau, die eine ganz große Hilfe ist für Schauspielerinnen und Schauspieler. Die Souffleurin Lisa Passow, sie arbeitet am Staatstheater in Mainz und ist in Mainz jetzt zugeschaltet. Frau Passow, guten Abend.
Guten Abend.
Sie müssen laut genug sprechen, damit eine Schauspielerin, ein Schauspieler mit Texthänger Sie versteht. Sie müssen aber auch so leise sprechen, dass Sie im Publikum nicht gehört werden nach Möglichkeit. Was ist das denn für ein merkwürdiges Sprechen? Ist das ein lautes Flüstern oder ist das ein leises Sprechen?
Also ich würde das so gar nicht unterschreiben, weil ich spreche tatsächlich laut und nicht leise. Ich habe ja keine magische Stimme oder so, die ich so anpassen kann, dass die Zuschauer das nicht hören. Und bei Vorstellungen sitze ich ja auch im Zuschauerraum tatsächlich. Und von daher, bei Vorstellungen werde ich ziemlich wenig gebraucht. Aber wenn, dann sage ich es laut und deutlich, damit es dann auch klar ist und nicht nochmal nachgefragt werden muss.
Den Souffleurkasten, den gibt es nicht mehr, diesen traditionellen Souffleurkasten,
also
am Staatstheater, meinst du?
Schon noch auf manchen Bühnen, in der Oper wird er noch benutzt, aber im Schauspiel auch immer weniger.
Soufflieren, das kommt ja aus dem Französischen, heißt hauchen und flüstern. Also Sie sprechen schon ganz markant und das kann man sich ja auch vorstellen, wenn Sie in der ersten Reihe sitzen und auch mitlesen den Text, ja, dann ist es ganz offensichtlich, ganz transparent auch fürs Publikum.
Ja, und das ist ja tatsächlich auch mittlerweile nicht mehr so ein Problem irgendwie, dass es klar ist, dass es ein Kunstprodukt ist und dass man auch reinsprechen kann. Kommt immer aufs Stück an natürlich. Ja, aber die eigentliche Arbeit ist ja auch nicht die Vorstellung, sondern die Proben halt tatsächlich von den Stücken.
Also wenn die Texte noch nicht so ganz sicher sind.
Genau.
Wie wichtig ist denn Ihre Arbeit mit den Lippen oder vielleicht mit der Gestik auch?
Also mit Gestik etc. ist ziemlich wichtig, weil so geben Schauspieler mir Zeichen, wann ich einspringen soll und wann nicht. Und die sind halt sehr vielfältig, sehr verschieden. Manchmal ist das ein kurzes Winken mit der Hand oder nur ein kleiner Finger oder so. Manchmal ist das nur eine kurze Kopfbewegung in die Richtung oder ein Blick. Manchmal ist es auch ein Wort. Schön ist es, wenn sie einfach Text sagen. Aber ja, eine zum Beispiel sagt gerne Hilf. Und man muss sich da schon sehr gut beobachten und gucken, was sie tun und darauf reagieren und das einschätzen können,
und
was das jetzt ist.
Und das ist vorher abgesprochen, auch diese Zeichen, also dieses Jetzt-Bitte-Hilfe-Zeichen?
Ja, nee, das ist nicht abgesprochen. Das ist ja das, dass man so ein bisschen die Schauspieler dann auch kennen muss, wer was macht und wer wann wie reagiert, dass du weißt, dass die gerade Hilfe brauchen oder nicht. Also du kennst dann die Schauspieler und weißt, dass die einen vielleicht machen, wenn sie es nicht mehr wissen, die anderen dich angucken, die anderen, ja, ist immer verschieden.
Ich kann mir vorstellen, Frau Passow, dass Sie die Eigenheiten, die Eigenschaften der jeweiligen SchauspielerInnen gut kennen müssen. Wie wichtig ist denn Menschenkenntnis?
Ja, ich würde sagen, so ein gewisser Instinkt, den braucht man halt irgendwie, dass man auch darauf hört, wenn man denkt, jetzt hängen sie nicht oder jetzt ist es auch mal gut, die hängen zu lassen oder so oder jetzt wollen sie gerade improvisieren, dass man auf diesen Instinkt hört und das einschätzen kann, ob die gerade irgendwie lieber, das ist ja schon auch Menschenkenntnis, dass man einschätzt, ob die gerade irgendwie wirklich dankbar wären, wenn du was sagst oder dankbar wären, wenn du nichts sagst.
Sie haben das angedeutet, die wichtigste Arbeit ist eigentlich während der Proben und das hatten Sie auch schon angedeutet, es kann also durchaus sein, dass Sie eine ganze Aufführung überhaupt nichts zu tun haben?
Genau, bei Vorstellungen ist das eigentlich normal, dass man eigentlich nur für den Notfall da sitzt, aber eigentlich retten die sich ja auch gegenseitig selber und sind auch meistens ganz froh, wenn du da nichts sagst.
Haben Sie denn alle Aufführungen, denen Sie soufflieren, auch mit dem Ensemble geprobt oder kann es auch sein, dass Sie da mal einspringen?
Also eigentlich hat man seine Stücke, die einem zugeschrieben sind und dann hat man eine ungefähr 6-wöchige Probenzeit und dann ist halt die Premiere und das ist dann dein Stück, das du dann auch kennst und dann weißt du auch, wo die Pausen sind und so. Es gibt manchmal natürlich den Fall, dass man einspringt und dann ist das aber halt so, dass du das Stück nicht kennst und auch nicht genau weißt, wie es abläuft und dann da mache ich dann schon eine Absprache, dass ich denen dann sage, ich bin still, außer ihr gebt mir ein deutliches Zeichen. Und dann geht das auch.
Haben Sie denn auch schon mal Opernaufführungen souffliert? Also das Staatstheater Mainz, das ist ja ein Mehrspartentheater, hat auch Oper?
Ja, aber Soufflage für Oper ist was ganz anderes und das könnte ich auch nicht. Also das läuft ganz anders ab. Ich kann nicht ganz genau sagen, wie, aber ich saß mal bei so einer Übergabe in der Cafeteria am Nebentisch und habe gesehen, dass die halt wirklich sich das Stück vorsingen sozusagen und da muss man ein großes Verständnis für Opernchor, Operorchester und dieses Ganze haben und ein musikalisches großes Verständnis.
Und natürlich auch Fremdsprachenkenntnisse, weil
ja,
Sie soufflieren ja in der Regel wahrscheinlich Deutsch.
Ja, normalerweise, klar, ja.
Also unterschiedliche Qualifikationen zwischen Oper und Schauspiel.
Ja.
Wie sind Sie denn zur Souffleurin geworden, Frau Passow?
Aus Zufall. Ich habe tatsächlich überhaupt nicht damit gerechnet. Nach dem Studium war ich erstmal arbeitslos eine Weile und habe mich überall schön beworben. Und beim Staatstheater hatte ich halt so eine ganz formlose Mail geschrieben, ob ich mir mal angucken kann, was Soufflösen so machen. Und dann war halt der Zufall, dass gerade die Soufflöse, die da angestellt war, gerade für 5 Monate in Urlaub ging und ich dann einspringen konnte. Und so bin ich dann da reingekommen.
Wie sicher ist denn der Arbeitsplatz eines Souffleurs, einer Souffleurin? Kann der gegebenenfalls auch wegrationalisiert werden, dieser Arbeitsplatz?
Meinen Sie mit technischen Errungenschaften oder?
Ja, oder wenn Sie auch sagen, das wird ja transparent gemacht, also jeder weiß, es gibt einen Souffleur, eine Souffleurin, dann könnte man ja auch sagen, gut, dann gibt's halt einen Texthänger, dann kann man irgendwie das irgendwie überbrücken.
der Beruf ist ja tatsächlich auch nur in den großen Theatern gegeben. Ich denke, also in kleineren wird ja auch komplett ohne gearbeitet irgendwie. Also die sind aber schon gerade in den größeren sehr dankbar dafür, dass es das gibt. Und ich glaube nicht, dass der so schnell wegrationalisiert wird, weil das eine große Hilfe ist für die Schauspieler. Und die würden das, glaube ich, nicht wollen.
Das ist völlig nachvollziehbar, gerade so, wie Sie es auch geschildert haben, Frau Passow. Und wie ist das denn dann nach einer Aufführung? Bekommen Sie dann manchmal auch so ein dickes Dankeschön?
Ja, das ist bei uns tatsächlich so, dass es danach immer die Premierenfeier gibt mit dem Aufruf der einzelnen Leute auch und der Zelebration der einzelnen Leute. Und da werde ich dann als Soufflöse auch immer genannt. Das ist, glaube ich, auch nicht überall so, aber ja. Und auch bei bestimmten Stücken, dass manchmal auch Schauspieler kommen und sich bedanken und ja.
Im Maschinenraum des Kulturbetriebes heute hier in Fazit die Souffleurin Lisa Passow. Frau Passow, Dankeschön.
Ja, bitte sehr.
Und morgen setzen wir die Serie fort und sprechen mit einer Dialogbuchautorin. Und nun der Blick in die Feuilletons von Ulrike Timm.
In den USA streiken Schauspieler und Autoren. Nina Hoss streikt auch. Die Schauspielerin ist Mitglied der amerikanischen Screen Actors Guild und eine Produktion, bei der sie mitwirkt, wurde verschoben. Hoss erklärt gegenüber der Zeit, in dieser Auseinandersetzung ginge es um nichts weniger als den Berufsstand Schauspieler. Zitat: Bei diesem Streik geht es für uns alle darum, dass wir nicht eines Tages in einem dieser stapeldicken Verträge unter dem Kleingedruckten finden, dass mit der Rolle Gesicht und Körper verkauft werden. Und dann in jeder Szene alles, was den Produzenten nicht gefällt, digital verändert werden kann. Die Nina Hoss soll da mal ein bisschen trauriger oder lustiger sein. Schwupps, wäre alles zu ändern, mittels KI und digitaler Bearbeitung. Streiken bei den Bayreuther Festspielen die Zuschauer? Das wäre wohl übertrieben. Aber dass es für das Wagner-Festival noch Karten für Spontanbesucher gibt, ist in der Tat ein Novum, was sowohl die Zeit als auch die Süddeutsche Zeitung zu langen Betrachtungen einlädt. Wagner, ein Ladenhüter, galt doch bislang bis zu 10-mal mehr Bestellungen, als es Tickets gibt. So sagt es die Legende, die sich freilich nicht überprüfen lässt, fügt die Zeit an. Florian Zinnacker meint, da hätte sich eine Institution einfach über Jahrzehnte keine Sorgen zu machen brauchen und jetzt habe sie eben den Salat. Ein Betrieb mit einem Stellenplan von 1970, ohne Marketingabteilung und ohne ganzjährig tätiges Social-Media-Team. Die Süddeutsche argumentiert ähnlich, zu später Verkauf, dilettantische Planung, aber dann wird sie noch ein bisschen böser. Ein ganzer Ring in Bayreuth bedeutet aber auch tagelang Bayreuth. 4 Tage Urlaub nehmen, astronomische Preise, dauernd Bratwurst zwischendurch und eine abzockende Kleinstadthotellerie, das zöge vielleicht doch nicht mehr so, meint Egbert Toll. Er spricht aus persönlicher Erfahrung. Wer während der Festspiele schon einmal für 140 Euro in einer engen, heißen Besenkammer mit faustgroßem Loch in der Badezimmertür über einer Dönerbude mit entsprechenden Ausdünstungen nächtigte, weiß, was gemeint ist. Salzburg dürfte nicht billiger sein, hat aber wenigstens schnellen Bahnanschluss. Michael Mertens, der neue Jedermann der Festspiele dort, fürchtet eher Gewitter oder Ohnmachtsanfälle auf der Tribüne wegen der Gluthitze, die auf dem Domplatz derzeit herrscht. Von bis zu 7 Unterbrechungen, weil immer jemand umkippe, habe er schon gehört, erzählt er der Süddeutschen Zeitung, und in diesem Jahr ist es auch hier besonders heiß. Womit wir beim zweiten großen Thema der Feuilletons wären: brütende Hitze, Temperaturrekorde all überall. Ungeachtet aller Siesta-Folklore ginge die Arbeit in Rom 41,8 Grad oder Vietnam 44 Grad, aber dort für viele weiter, so die Süddeutsche, nur Klimaanlagen verbessern die globale Situation halt auch nicht. Die Frankfurter Allgemeine nimmt sich in einem bitterbösen Artikel Bundesverkehrsminister Wissing vor, spricht von Wissings Hitzeflucht. Joachim Müller-Jung zählt all die Temperaturrekorde in südeuropäischen Städten auf, just gemessen an dem Tag, als der Bundesverkehrsminister auf Twitter gegen Klimaaktivisten wetterte und weiter das ungebremste Fahrvergnügen hochhielt. Die Forderung nach einem Tempolimit setzt Wissing inzwischen mit Abschaffung des Autos gleich. Wer das fordere, ignoriere die Lebenswirklichkeit der Menschen. Derweil macht Wissenschaftlern Sorge, wie dünn das Eis in diesem Antarktis-Winter ist. Mit derartigen Ausreißern sei doch eigentlich nur alle 10.000 oder 100.000 Jahre zu rechnen. Die sind manchmal sehr schnell rum. Das Ausmaß der Ausschläge könnte klimapolitisch einiges bewirken, hofft die FAZ, vielleicht sogar beim Verkehrsminister. Vorausgesetzt, er bekommt nach der Sommerpause auf der Autobahn den Blick frei auf die Lebensrealität der jungen Menschen.
Der Blick in die Feuilletons von Ulrike Timm. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Rölke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.